Heute Morgen, als Roland den Gottesdienst eröffnet hat, mit dem Fußballgott, Eintracht Frankfurt hat einen, behaupten die Fans. Hm? Der hat die gelb-rote Karte bekommen. Nein, worauf ich heute wollte, mit meiner Predigt zu sprechen kommen, da kommen wir auch ein bisschen dahin. Ich weiß nicht, als ich 1972 hier nach Unterliederbach kam, oder nach, damals hieß das ja noch Höchst, in die Gemeinde, und manche von euch werden das auch erlebt haben, oder vielleicht erleben sie es auch heute noch, dass in der Gemeinde und im Glauben die Worte "du musst" oder "du darfst nicht", die hatten eine ganz große Priorität. Also sie standen ganz sehr im Vordergrund, sie waren mit dem Glauben so verbunden, dass sie ja manchmal sogar Angst gemacht haben. Dieser Druck, der dadurch so entstanden ist. Und ich musste heute Morgen daran denken, wo du mit den Fußballspielern anfingst. Im Zeichen der Zeit stand, dass David Alaba, also Österreichs Fußballer des Jahres, Adventist ist. Und da frage ich mich, ich musste natürlich sofort an dieses "du musst, du darfst", Sabbat, 15.30 Uhr, Bundesliga. Adventist. In der damaligen Zeit absolut nicht denkbar. Der wäre gar nicht getauft worden. Ja? Das war so dieses Spannungsfeld, in dem ich bis 72 gelebt habe. Mein Glaube, und ich war ja damals noch nicht so alt wie jetzt, war nicht attraktiv. Das muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Weil der Glaube durfte auch gar nicht attraktiv sein. Es war Kampf gegen Satan. Das stand im Vordergrund. Du musst, du darfst, du sollst nicht. Und dann kam ich hierher und lernte zwei Prediger kennen, die ein völlig anderes Bibelverständnis hatten als ich bis zu der Zeit. Du musst das oder das tun oder du musst das auf jeden Fall lassen, gehörte nicht zu ihrem Wortschatz. Ihnen machte ihr Glaube Freude. Ich muss gestehen, das war sowas von anders, dass das schon ansteckend war. Sie sprachen, wenn ich das mal auf einen Satz zusammenbringe, von Rechtfertigung aus Glauben. Und genau über dieses Spannungsfeld möchte ich mit euch heute einmal nachdenken. Ich habe mich erst kurzfristig dazu entschieden, zu diesem Thema, weil meine Frau mich auf etwas aufmerksam machte aus Adventisten heute, Mittelteil, den ich nie lese oder meistens nicht. Da kam so sehr stark die Gedanken, du musst, du sollst, du darfst oder du darfst nicht. Sie bezeichnet das als Checkliste für den Glauben, sagte sie zu mir. Und das hat mich so irritiert, dass diese Tendenzen möglicherweise jetzt wieder bei uns in der Gemeinde aufkommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist nicht dann meine Gemeinde mehr. Weil dieser Begriff Rechtfertigung aus Glauben, der hat mein Leben verändert. Denn seitdem mir das so richtig bewusst wurde, ich darf alles tun, was ich will. Aber das Entscheidende ist, ich will nicht mehr alles, was vorher für mich interessant war. Da hat sich was verändert. Und das zu verstehen und umzusetzen, das macht dann Freude und dann wird Glaube etwas Lebendes. Lass uns beginnen mit dem ersten Text. Es sind einige heute. Weil ich glaube, ich möchte das auch mit biblischen Texten begründen. Du kannst zwar sagen, Klaus, man hat sich da überall so Häppchen rausgesucht, das stimmt ja im gewissen Sinne schon. Ja, manchmal macht man das auch mit System, aber hier sind Aussagen der Apostel gemacht und die machen das also, denke ich, ziemlich deutlich. Römer 4, ersten fünf Verse am Anfang und dann noch die Verse 23 bis 25. Die habe ich jetzt aus Hoffnung für alle. Ich habe unterschiedliche Übersetzungen. Manchmal Luther, weil das textlich häufig sehr unterschiedlich ist. Römer 4, Verse 1 bis 5. Ich möchte das jetzt noch deutlicher machen, wodurch konnte Abraham, der Stammvater des jüdischen Volkes, vor Gott bestehen? Bestimmt nicht wegen seiner guten Taten. Damit hätte er zwar bei den Menschen Ruhm und Ansehen gewinnen können, nicht aber bei Gott. In der Heiligen Schrift heißt es, Abraham setzte sein ganzes Vertrauen auf Gott und so fand er Gottes Anerkennung. Es ist doch so, wenn ich eine Arbeit leiste, habe ich Anspruch auf Lohn. Es ist kein Geschenk, sondern ich habe ihn mir verdient. Aber bei Gott ist das anders. Bei ihm werde ich nichts erreichen, wenn ich mich auf meine Taten berufe. Nur wenn ich Gott vertraue, der den Gottlosen von seiner Schuld freispricht, kann ich vor ihm bestehen. Und jetzt weitergehend, ein kleiner Sprung auf Vers 23 bis 25, gleiches Kapitel. Dass er durch seinen Glauben vor Gott bestehen konnte, ist nicht nur seinetwegen aufgeschrieben worden, sondern auch für uns. Auch wir sollen Gottes Anerkennung finden, denn wir vertrauen ihm, der unserem Herrn Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Jesus musste sterben, um unsere Sünden zu tilgen. Er wurde auferweckt, damit wir, steht da, vor Gott bestehen können. Wenn wir dieses Geschenk der Rechtfertigung aus Glauben betrachten, dann können wir eigentlich nur wie der französische katholische Schriftsteller François Mauriac bekennen, wir müssten eigentlich vor Freude erzittern, wenn dieser Glaube wirklich lebendig in uns wäre. Nur zu oft muss Gott uns alles aus der Hand schlagen, um uns unsere eigentlich hoffnungslose Lage bewusst zu machen. Erst dann sind wir in der Lage, die Gnade und Gerechtigkeit Gottes anzunehmen. Schwester Weidt versteht unter Gerechtigkeit aus Glauben genau diese Situation. Sie schreibt, wenn unser Ruhm, man könnte auch sagen, wenn mein Ich im Staube liegt, kann Gott für uns das tun, wozu wir selbst nicht in der Lage sind. Es muss uns also bewusst sein, was Gott in Christus alles für uns getan hat. Das Größte ist sicher die Erlösung. Doch da stellt sich die Frage, welche Rolle spielen wir eigentlich in diesem großen Schauspiel der Erlösung? Stehen wir nur passiv daneben? Oder müssen wir durch gute Werke und zahlreiche Aktivitäten vor Gott ein wenig bei unserer Erlösung nachhelfen? Satan wird uns auf jeden Fall eines klar machen. Das Angebot Gottes ist viel zu leicht, viel zu einfach. Er will uns deutlich machen, dass wir eigentlich viel mehr für Gott und seine Gemeinde tun müssen, um wirklich erlöst zu werden. Er will, dass wir seinen Weg der Erlösung, Satans Weg zur Erlösung einschlagen. Aber welchen Standort habe ich als ein in Christus gerechtfertigter Mensch? Und hier finden wir eine Aussage in Philipper 3, Vers 20. Ich habe hier auch die Hoffnung für alle. Schaut immer mal auch in eine andere Übersetzung rein, die ihr dabei habt. Wir haben dagegen unsere Heimat im Himmel. Von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Retter. Luther spricht hier vom Bürgerrecht. Die knappe Million, die jetzt hier rübergekommen ist, die wollen alle unser Bürgerrecht hier in unserem Land. Ja? Um mal die Dimension zu verstehen, was die wollen. Die wollen Bürgerrecht in der Bundesrepublik Deutschland oder in Schweden oder sonst irgendwo. Wir dagegen haben unser Bürgerrecht im Himmel. Wenn Jesus Christus Wenn wir Jesus Christus als unseren Herrn angenommen haben, dann haben wir genau dieses Bürgerrecht im Himmel. Wir sind heute schon Bürger des Himmels. Wir leben dann in einer neuen Wirklichkeit. Wir leben in Christus und Christus lebt in uns. Paulus in 2. Korinther 5, Vers 17 sagt dazu: Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und siehe, Neues ist geworden. Wir als gerechtfertigte Menschen sind mit Christus gestorben in der Taufe, begraben und auferstanden, und durch ihn sind wir schon heute am Ziel. Wir stehen auf der Seite des Siegers. Auf der Seite des Siegers über Sünde, Tod und den Teufel. Empfinden wir uns als Sieger? Könnt ihr euch noch daran erinnern? Olympische Spiele, Hartwig, Diskuswurf, Weltrekord und olympisches Gold, wie der rumgerannt ist, wie der sich als Sieger gefühlt hat? Durch das ganze Stadion mit zerrissenem T-Shirt? Also, er hat sich als Sieger gefühlt. Fühlen wir uns als Sieger? Oder zumindest an der Seite des Siegers? Können wir überhaupt gerechtfertigt sein, kommt dann die nächste Frage, solange wir noch auf dieser Erde hier leben? Ja, denn auch der gerechtfertigte Mensch, der Jesus Christus im Glauben angenommen hat, lebt bis zur Wiederkunft noch auf dieser Erde. Dieses Ziel, die neue Erde, haben wir noch nicht erreicht. Wir sind immer noch hier. Wir befinden uns aber auf dem Weg dorthin. Und selbst Jesus, es wird uns berichtet in einem Gebet, betete in Johannes 17, Vers 15, ich bitte nicht, du sollst sie aus der Welt wegnehmen, was Gott ja könnte. Es gibt 2, 3 Beispiele, die in der Bibel gebracht worden sind, wo das passiert ist. Ich bitte nicht, du wolltest sie aus der Welt wegnehmen, sondern du willst sie vor dem Bösen bewahren. Das war die Aussage. Wir bleiben also als Christen hier in dieser Welt. Das alte Leben von uns, wenn wir bekehrt sind, ist nicht einfach verschwunden. Es ist noch da und macht uns auch manchmal hier und da schwer zu schaffen. Wir leben nämlich noch immer inmitten einer Welt von Sünde, Versuchungen, Anfechtungen, Krankheiten und was auch immer. Wir haben einen Gegner noch auf dieser Erde und der heißt Satan. Beide Mächte liegen manchmal in uns im Streit. Der alte fleischliche Mensch und der neue geistliche Mensch. Daraus ergibt sich aber nicht nur ein theologisches Spannungsfeld. Heilsgeschichtlich gesehen leben wir zwischen dem Sieg Jesu auf Golgatha und dem Triumph seiner Wiederkunft. Du und ich stehen im Spannungsfeld zwischen dem, was bereits durch Jesus Christus angebrochen ist, und dem, was noch aussteht. Wir leben im Glauben, aber noch nicht im Schauen und halten uns an den, den wir nicht sehen, als sehen wir ihn, nämlich Jesus Christus. Der Heilige Geist ist unser Partner geworden in dieser neuen Schöpfung, in unserer Gegenwart, heute, hier und jetzt. Dieses Spannungsfeld des noch nicht und des jetzt schon müssen wir gedanklich und in unserem Leben bewältigen. Wenn wir hier nicht klar sehen, stehen wir in der Gefahr, die Mitte des Weges mit Christus zu verlassen. Durch unsere Geburt als Menschen tragen wir alle die Sünde des ersten Adam in uns. Wir sind krank, wir können krank werden, wir haben endliches Leben. Durch die Wiedergeburt Jesu aber zieht Jesus Christus durch den Heiligen Geist in unser Leben ein. Er lebt nun in uns. Ich muss es sagen, Klaus, Internalisation, gell? Danke. Das ist der Fachterminus dafür. Jesus Christus lebt in uns, in einem Leben. Dieses neue Leben will alle Bereiche unserer Existenz durchdringen. Es ist nicht die Absicht des neuen geistlichen Menschen, mit dem fleischlichen Menschen in friedlicher Koexistenz zu leben oder gar eine Ehe einzugehen. Das ist nicht das Ziel. Beide Mächte stehen vielmehr in einer ständigen Auseinandersetzung miteinander. Der alte Mensch ist nicht der ein für alle Mal abgetane Angelegenheit und der neue Mensch ist keinesfalls ein fester Besitz, der mir nicht mehr genommen werden kann. Hier ist etwas Lebendiges, hier lebt etwas. Die Schlussfolgerung, die sich aus diesem Spannungsfeld ergeben, führen uns eigentlich in ein Abenteuer des Lebens. Dieses Abenteuer, das wir erleben, ist nicht nur ein gedankliches Experiment, sondern das Wagnis, sich immer wieder in die offenen Arme Jesu fallen zu lassen. Stellt sich für mich die Frage, wie erlange ich diese Rechtfertigung aus Glauben? Und da finden wir auch eine Aussage in der Bibel. Das ist der Apostel Paulus in seinem Brief an die Epheser, erstes Kapitel, die Verse 3 bis 6. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus, für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Wir hatten bereits am Anfang unserer Betrachtung festgestellt, dass Rechtfertigung durch den Glauben ein Werk Gottes für uns Menschen ist. Kein Mensch kann seine Anwartschaft auf das Reich Gottes durch eigene Leistung erwerben. Gott gibt uns seine Sohnschaft, wie er es bei der Grundlegung unserer Erde getan hat. Gott ist immer und allein der Handelnde, wenn es um unsere Errettung geht. Diesen göttlichen Grundsatz begegnen wir immer wieder in der Bibel. Gott ruft die Welt aus dem Nichts ins Sein. Gott lässt seinen unsterblichen Sohn sterben, erweckt ihn und setzt ihn zu seiner Rechten wieder ein. Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Gott bewirkt die Wiedergeburt in uns. Gott handelt. Er ist der Aktive. Und der Mensch? Sind wir nur der passive Teil, an dem gehandelt wird? Vielleicht erwartet ihr jetzt ein Ja, aber ich sage nein. Gott schließt den Menschen, schließt dich und mich nie bei seinem Handeln aus. Wenn Gott ruft, dann liegt es an uns Menschen, ob wir antworten oder schweigen, gehorsam sind oder ausweichen, glauben oder im Unglauben verharren. Hier ist der Mensch gefordert, du und ich. Hierin liegt unser Handeln und vor allem auch unsere Verantwortung. Irgendwann im Leben eines Menschen wird Gott jedem Menschen in seinem Leben begegnen. Vielleicht in Form einer Predigt, des geschriebenen Wortes oder in einer anderen Weise. Genau in dieser Situation schenkt Gott dir und mir die Freiheit, sich für oder gegen ihn zu entscheiden. Um angenommen zu werden, müssen wir nur unsere Hand ausstrecken. Durch unseren freien Entschluss haben wir Jesus Christus angenommen. Diese freiwillige Anhängerschaft bestimmt unsere Zugehörigkeit zu Jesus Christus. In 2. Petrusbrief 1 lesen wir in den Versen 10 und 11: Darum, liebe Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Denn so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Diese Aufforderung, unsere Erwählung festzumachen, lässt den Schluss zu, dass wir unsere Rechtfertigung durch Christus auch wieder verlieren können. Unsere geistliche Existenz scheint bedroht. In diesem Zusammenhang stellt sich dann für mich natürlich wieder eine Frage. Ist die Vergebung unserer Sünden eine endgültige oder eine vorläufige Wirklichkeit? Auch hier sagt die Bibel im Epheserbrief, im ersten Kapitel, in den Versen 7 und 8, macht es dazu eine Aussage. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehung nach dem Reichtum seiner Gnade, die er auf uns hat überströmen lassen in aller Weisheit und Einsicht. Paulus wird in zahlreichen Texten im Neuen Testament nicht müde, diese gute Nachricht zu betonen. Wir haben Vergebung unserer Sünden. Unsere Vergangenheit ist durchgestrichen, getilgt ist all unser Versagen. Wenn dem nicht so wäre, dann hätte Gott zu Salomo nicht sagen können, dass er sich seinen Vater als Vorbild, David, seinen Vater als Vorbild nehmen soll, dem Mörder, dem Ehebrecher und man könnte noch vieles andere anführen. Wir haben Zugang zu Gott. Dies ist eine unumstößliche Gewissheit, in der wir leben. Gott hat an uns gehandelt und kein Mensch von sich aus wäre dazu in der Lage gewesen. Das ist Rechtfertigung aus Glauben. Der durch den Glauben gerechtfertigte Mensch hat das ewige Leben, sagt uns die Heilige Schrift. Und hier noch zwei, drei Aussagen aus unterschiedlichen Stellen der Bibel. Lukas 10, Vers 20. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass euer Name in den Himmeln angeschrieben, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Johannes 6, 47, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat ewiges Leben. Oder Römer 8, 16, 17, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch verherrlicht werden. Die Gewissheit, dass wir heute schon Gottes Kinder sind, ist kein Gefühl. Sie ist eine feste Überzeugung, die sich auf die Aussagen Gottes in der Heiligen Schrift stützt. Gegen unsere eigene Unsicherheit und vor allem die Einflüsterung Satans kann ich überzeugt aussagen, ich bin ein Kind Gottes. Und das durch Jesus Christus. Es ist die Gewissheit meines Heils. Diese Gewissheit ist gebunden an ihn, an Jesus Christus, der unsere Gerechtigkeit ist. Entscheidend ist nur, dass wir in ihm bleiben, in Jesus Christus. Der Apostel Johannes sagt in diesem Zusammenhang, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Johannes 5, 24. Das heißt für uns, wenn wir Christus im Glauben angenommen haben, dann kommen wir nicht ins Gericht. Ich muss vor diesem Gericht keine Angst haben, denn bei dem Namen Jürgen Ferlemann steht nichts. Die Seiten sind leer und so ist das bei allen von euch auch. Das heißt für uns, wenn wir den Glauben in Christus angenommen haben, dann kommen wir nicht ins Gericht. Mit dem Tod Christi, und das ist das Entscheidende, am Kreuz auf Golgatha hat Jesus dieses Gericht und seine Konsequenz für den Tod für uns schon auf sich genommen. Ist erledigt. Jesus Christus erlitt das Urteil des jüngsten Gerichtes an unserer Statt und schloss es ab mit der Aussage am Kreuz: Es ist vollbracht. Durch diese Tat ist eines sicher, dass alle Gläubigen nichts mehr von der Liebe Gottes trennen kann. Dieses Gericht erbringt für den Himmel und für die Menschen den Beweis, dass Gott gerecht ist. Er beweist darin seine Liebe und Gnade. Amen.